Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Die heutige Podcast-Folge widmet sich meiner Geburt in Costa Rica. Ich nehme dich hier in dieser Folge mit, ganz allgemein, was das bedeutet, wenn man in Costa Rica ein Kind zur Welt bekommt, und dann in meine persönliche Erfahrung mit meiner Geburt hier oder mit der Geburt meines Sohnes hier in Costa Rica. Ich möchte dir außerdem in dieser Podcast-Folge erzählen, wie es eben ist, wenn die Geburt nicht so läuft wie gedacht, denn das war bei uns der Fall. Und wir sprechen auch über traumatische Geburtserfahrungen. Das heißt, wenn du da vielleicht auch selbst Betroffene bist, dann sei hier sehr achtsam mit dieser Folge, ob du die für dich anhören magst oder nicht. Denn wir werden eben auch darüber sprechen, warum eine Geburt eine traumatische Erfahrung werden kann, warum eine Geburt als traumatisch erfahren wird, was ich damit meine, auch in meiner Erfahrung. Und was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, was mir und meinem Baby danach geholfen hat, eben nicht in eine Traumatisierung zu gehen. Und da teile ich das auf in die Zeit davor, die Schwangerschaft, und eben auch dann nach der Geburt. Abschließend möchte ich dir auch noch meine Meinung generell zum Thema Hausgeburt, Alleingeburt sagen. Und na, das ist vielleicht auch die Frage, hat sich da jetzt mein Blick auch verändert, nachdem meine Hausgeburt eben in die Klinik verlegt worden ist? Und auch darauf möchte ich gerne abschließend noch eingehen. Okay, lass uns starten. Die Geburt in Costa Rica. Für uns war es anfangs, ich sag für uns, weil da war mein Partner in dieser Entscheidung auch noch mit dabei. Später wurde es meine Entscheidung mit der Wahl des Geburtsortes. Und mein Partner hat mich da bestärkt. Anfangs waren wir da noch sehr im, was willst du, was will ich? Und das war uns anfangs noch gar nicht so klar hier in Costa Rica. Denn wir leben in einem kleinen Dörfchen am Rande des Landes und bis zur nächsten Klinik sind es eben ungefähr 90 Minuten Anfahrtsweg. Das heißt, es hat von Anfang an auch in mir so ein Gefühl ausgelöst, dass das möchte ich nicht machen, hier ganz weit weg von der Klinik gebären, einfach falls was wäre, falls etwas ist. Und entsprechend danach haben wir uns dann sortiert, was denn eben möglich ist. Sollen wir in eine Privatklinik gehen? Also das machen viele Experts hier, dass sie in eine Privatklinik gehen. Da gibt es drei große Kliniken in San Jose direkt, wo man dann auch seine eigene Hebamme mitbringen kann, also mit Begleithebamme reingehen kann. So den Full Service einer Privatklinik eben auch bekommt, Geburtsplanungsgespräch davor hat und sich auch den Arzt aussuchen kann, der dann bei Bedarf eben begleitend mit dabei ist. Und wo wir auch jetzt über Erfahrungsberichte sehr Positives gelesen haben. Es gibt die Möglichkeit der öffentlichen Klinik. Hier sind die Geburten komplett frei. Die Kosten werden übernommen vom Staat. Auch hier kenne ich einfach Freundinnen, die dort geboren haben, die das genau aus diesem Grund gemacht haben, ganz lange dann abgewartet und dann wirklich so mit den letzten Geburtswellen in die Klinik gegangen sind, da einfach nur ihr Kind geboren haben und dadurch eben diese freie Geburt hatten. Und auch danach wurde ihnen ja bei der Anmeldung ihres Kindes eben die Unterstützung direkt gleich gewährt und das Kind konnte auf ganz einfachem Weg angemeldet werden. Das ist eben nicht der Fall, wenn du außerklinisch gebärst. Da musst du diese Dokumente dir überall noch zusammensuchen. Genau, weil das ist ja auch die Besonderheit. Unser Sohn, der hier geboren ist, hat jetzt eben die kostarikanische Staatsangehörigkeit und wie auch in Deutschland muss natürlich ein neugeborenes Kind erstmal angemeldet werden. Und über die Klinik geht das eben total easy, auch wie bei uns in Deutschland. Da bekommst du einfach diesen Wisch, beziehungsweise In Deutschland machen sie es ja direkt, wie auch immer. Es ist super unkompliziert und das war eben auch ein Grund für jetzt genau diese, unter anderem ein Grund für diese Freundinnen, dass sie gesagt haben, wir wollen das alles machen und natürlich die Kosten. Denn in einer Privatklinik eine Geburt rechnet sich so um die 4.000 bis ja, 5.000 Dollar. Eine vaginale Geburt, eine Bauchgeburt ist nochmal etwas teurer. Wir haben uns, oder ich habe mich, ich kann jetzt hier eigentlich sagen, ich habe mich, weil es war meine Entscheidung, dann dafür entschieden, außerklinisch zu gebären. Ich hatte das in all meinen Schwangerschaften, in all meinen Geburten, war das für mich immer so absolut klar, dass ich dazu die Klinik nicht brauche. Auch das mit dem Hintergrund, was Frauen brauchen, um zu gebären, einen sicheren Ort, einen vertrauensvollen Rahmen, vertrauensvolle Personen, die sie schon kennen. All das war für mich sehr, sehr logisch und ja, nachzuvollziehen und daher war es für mich ja immer ein Ausschluss, in die Klinik zu gehen. Allerdings mit Laras stiller Geburt, die fand in der Klinik statt, auch Lianas Geburt fand in der Klinik statt, also meine Regenbogentochter, weil man bei ihr medizinisch was abklären musste und ich das und mich dann einfach dafür entschieden habe, die Geburt selbst auch in der Klinik zu machen. Das heißt, meine erste Hausgeburt startete ich mit unserer jüngsten Tochter und dort gab es eine Verlegung in der Geburtsphase. Ich spoilere jetzt ein bisschen in dem gleichen Punkt, wie es auch mit meinem Sohn dann war, in die Klinik. Und das war so, also wirklich so kurz vor Austritt des Köpfchens. Damals war es bei mir ein Geburtsstillstand. Und in der Klinik wurde sie dann sehr, sehr einfach und ja, und schnell geboren mit Hilfe einer Saugglocke. Thema Saugglocke, auch da möchte ich dir einfach mitgeben, jetzt im Rahmen meiner eigenen Erfahrung und auch so das, was ich lese, was mir selbst zu Ohren kommt dann eben auch, ist, dass, also die Reaktionen sind häufig so, echt, wow, und schlimm, und ich habe das gehört und bei mir war das so. Und lass da wirklich immer die Frau selbst entscheiden, ob das für sie eine Intervention, jetzt in dem Fall eben die Saugglocke, denn unangenehm war oder schlimm war oder traumatisierend war. Ne? Also auch andersrum, wenn es bei dir eben nicht so war, dann kann sie trotzdem die Wahrnehmung haben, dass es bei ihr eben unangenehm war oder schlimm war oder traumatisierend war. In unserem Fall war das überhaupt nicht der Fall, sondern ja, es war super schnell, super schön. Gab weder Geburtsverletzungen für mich dadurch noch für meine Tochter und auch in der Klinik natürlich in all diesen Abläufen, die sie dann da haben, mit dann noch einen Zugang legen und so, ne, und erstmal reden, was los ist, ist unseren Wünschen sehr schnell nachgekommen worden. Also eigentlich direkt und so wurde sie 20 Minuten, nachdem wir in der Klinik waren, eben auch geboren. Und das ist etwas, was ich eben jetzt auch nochmal festgestellt habe, wenn wir über auch Traumatisierung sprechen, über traumatische Geburtserfahrung und Gewalt in der Geburtshilfe, dass dieses nicht gehört werden, über den Kopf hinweg bestimmen, sich in einer Situation zu befinden, in der man schutzlos ist, hilflos, ja auch unter der Geburt, vor allen Dingen, wenn man dann schon so mitten, na, der Kopf eigentlich so am Austreten ist, ja wirklich nicht mehr handlungsfähig zu einem gewissen Grad im Außen ist und dort nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden und sogar über die eigenen Wünsche in das Gegenteil entschieden zu werden, das ist das, wo Traumatisierung stattfindet. Und nicht, weil ein Kind über den Bauch geboren worden ist oder weil ein Kind mit einer Sauglocke geboren worden ist oder weil einfach eine Intervention gemacht worden ist. Na, also das ist nochmal ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach zu unterscheiden, da man das gerne so auch in einen Topf wirft, jedes Kind, was unter einer Intervention geboren wird und über den Bauch geboren wird, hat gleich eine belastende Erfahrung gemacht oder die Mutter hat gleich eine belastende Erfahrung gemacht und ja, so sehe ich das zumindest nicht. Unsere Geburt, so geplante Hausgeburt eben auch bei Leo, warum habe ich das wieder als Hausgeburt geplant, wenn es bei Leni doch die Verlegung gab? Für mich war es klar, dass dieser Geburtsstillstand zustande kam, weil ich eben trotz Hausgeburt nicht in einer Entspannung bleiben konnte, auch mit der Begleitung, die damals vor Ort war, möglicherweise einfach auch mit Laras Erfahrung, die dann noch präsent war, war es so, dass ich mich zu einem Punkt irgendwie gestresst gefühlt habe. Und auch hier wieder mit dem Wissen, na, Stress, was macht er mit den Kontraktionen? Er macht, dass die Kontraktionen aufhören. Und es war auch da, obwohl das die dritte Geburt war, schon zu einem späten Zeitpunkt. Es wurde damals auch eingeleitet mit einem Wehencocktail. Also all das waren für mich so im Nachhinein Indizien, warum dieser Geburtsstillstand zustande kam und dass er eben vermeidbar ist. Wenn ich in dieser Entspannung bin, wenn ich die richtigen Menschen in meinem Raum habe, wenn ich den richtigen Ort habe. Und so habe ich es eben bei Leo dann auch geplant. Die Geburt selbst ist ja nicht nur dieser Moment, in dem ein Baby mit dem Kopf heraustritt und geboren wird, sondern eben diese ganze Zeit davor. Und auch hier muss ich sagen, dass diese Zeit davor für mich auch schon eine unglaubliche Prävention war für diese zwei Stunden, die sich in der Klinik abgespielt haben. Denn ich bin schon, wann bin ich denn? Muss ich mal kurz überlegen. Ende Januar ist geboren, fast Ende Februar, also so. Ja, 3-4 Wochen vor seiner Geburt habe ich den Ort gewechselt, bin an einen anderen Ort gegangen. Das war wirklich so mein Geburtsraum, bin da auch mit diesem Bewusstsein hingegangen. Hey, hier findet die Geburt meines Sohnes statt. Ich habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, schau mal, hier wirst du geboren. Und war in diesem Zeitpunkt wirklich total, die Geburt war so dieses, ich groove mich darauf jetzt ein. Und ich hatte da mehrere Tage, Wochen Zeit, um das zu tun. Und auch hier möchte ich gern mit dir teilen, ne, was ist Geburt? Denn auch so diese, wenn du da einfach mal fein bist, feinfühlig bist, oft können wir das ja gar nicht im Alltag, weil eben wir uns im Alltag sitzen. Mir hat wirklich dieser Wechsel des Wohnortes total geholfen. Oder weil Kinder noch mit dabei sind, auch das, ne, meine Familie kam nach. Natürlich ist es mir da viel schwerer gefallen als die paar Tage, in denen ich alleine war. Und doch bist du schon vor der Geburt in dieser, ja, man nennt es ja auch Latenzphase, und das meine ich jetzt gar nicht nur auf körperlicher Ebene, wenn deine Gebärmutter sich schon vorbereitet und alles, sondern auch auf dieser emotionalen Ebene. Das ist so dieser, so wie auch nach der Geburt, so ein Zustand dazwischen, zwischen ich bin noch schwanger und ich gehe aber schon rein und ich gehe schon in dieses Loslassen. Und das konnte ich dieses Mal total bewusst erleben, dadurch, dass ich an einen anderen Ort gehen konnte und dadurch, dass dieser Ort auch noch so ganz wundervoll war und ganz schön war und dass ja auch ein Haus war, in dem schon ganz, ganz viele Babys geboren sind, also einfach auch so ein guter Vibe dort war. Und ja, die Geburt startete dann auch, wie ich ihn gebeten habe, dass sie startet, weil ich wollte das nicht nachts, sondern morgens oder über den Tag, weil ich brauche meinen Schlaf, ne? Ich bin einfach auch ein Schlafmuffel, oder wenn ich dann nachts geweckt werde. Oh. Und ja, nachdem ich da eben schon ein paar Wochen da war und auch immer wieder einen härteren Bauch hatte, war es dann eben und verschiedene, das muss ich auch noch sagen, verschiedene emotionale Stages durchlebt hatte von anfangs. Totale Zuversicht, Optimismus, er kommt bestimmt früher, war da noch mein Gedanke. Und dann auch mit diesem Druck, der ja da ist, wir hatten diesen vorgegebenen Zeitraum, hätten dann rausgemusst und was Neues suchen müssen, wäre er später geboren. Das ist einfach so blöd. Ne? In Deutschland hast du den Druck, wenn du eine Hausgeburt machst, begleitet, also eine Hausgeburt, dass du halt dann ab ETE 14 da eben auch nicht mehr kannst, nicht mehr darfst oder es auf deine eigene Entscheidung hin machst, vielleicht die Hebamme dann nicht mehr mit dabei ist. Also es ist eigentlich, und nicht nur eigentlich, es ist total bescheuert, so einen Druck aufzubauen in einer Zeit, in der wir überhaupt gar keinen Druck brauchen. Und Druck eigentlich genau das ist, was super kontraproduktiv ist. Dieser Druck hat bei mir eben auch zu diesen verschiedenen Stages geführt. Ich war dann irgendwann, habe ich gemerkt, ich bin gar nicht mehr so gelassen, wie ich denke, dass ich bin. Ich mache mir hier gerade was vor und war einfach wütend und habe mal diese ganze Wut rausgelassen. Da ist auch ein Text entstanden, mal schauen, ob ich den mal teile, auf was ich alles wütend bin. Und nachdem ich diese Wut rausgelassen habe, das war wie so die Luft aus dem Luftballon lassen, da kam dann so eine Gleichgültigkeit, mag vielleicht negativ belegt sein, aber so eine Entspannung einfach mit rein, so whatever, ja. Und kurze Zeit später war der Bauch dann eben nicht mehr hart, sondern es sind einfach dann spürbare Kontraktionen mit dazu entstanden. Ja, und über die Nacht war das, ich konnte dann noch schlummern und am nächsten Tag war es so wirklich, ja, sehr, sehr, sehr schön. Es war ein total schöner Tag und die Kontraktionen waren unregelmäßig, sehr gut zu veratmen und wir haben noch einen Spaziergang gemacht. Die Mädels waren bei einem Babysitter, die waren im Park, die waren nicht da. Und dadurch, dass ich sie so gut veratmen konnte, dachte ich, na, da kommt noch mehr. Und dadurch, dass die Fruchtblase meiner beiden oder aller drei Mädels, auch bei Lara, genau, ist wirklich in der direkten Geburtsphase geplatzt, ist sehr, sehr spät, dachte ich, also bin ich nicht davon ausgegangen, dass es dieses Mal anders ist. Auch ein Learning, wirklich, jede Geburt ist auch anders. Und so war es für mich dann eine komplette Überraschung und in dem Moment auch kurzzeitig eine Überforderung, als dann plötzlich, als mein Freund gerade die Mädels geholt hatte und die Hebammen auch noch nicht da waren, ich völlig allein war in dem Moment, die Fruchtblase platzte, basch. Die Wehen davor waren auch noch nicht so regelmäßig, wie es hieß, dass sie sein sollen. Auch hier nochmal, na, dieses Ganze, so muss es sein, alle 2 bis 3 Minuten, 1 Minute Dauer und erst dann kommt die nächste Stage. Nee, das stimmt einfach nicht, das ist nicht so. Und was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass meine Hebamme mich gebeten hat, das auch zu tracken, dass sie Bescheid weiß. Und ich habe so viel gepredigt in Hinblick auf Ultraschall, na, dieser äußere Blick, der dann das Innere kaputt macht. Und das war hier nochmal ein gutes Beispiel, weil ich diesen äußeren Tracker gesehen habe und dachte, ja, ne, ist ja nicht. Und dann platt, Fruchtblase geplatzt. Und hätte ich diesen Blick nicht nach außen gehabt und mehr nach innen, wäre zumindest die Verwunderung auch nicht so groß, weil ich hätte es nicht erwartet, ne? Sondern ich wäre einfach offen dafür gewesen. Und ja, ich hatte dann ziemlich schnell eigentlich auch das Gefühl, hey, jetzt ist er wirklich nochmal ein Stück tiefer gerutscht und bin erstmal auf die Toilette und habe mich da mal kurz versucht zu wieder zu sammeln und war dann wirklich auch aufgeregt, weil ich dachte, oh, jetzt bist du hier alleine und habe da auch wieder gemerkt, für mich persönlich wäre die Alleingeburt noch nichts gewesen. Weiß nicht, ob sie es einmal werden würde, aber ja, in dem Moment war mir nochmal klar, dass es eine gute Entscheidung war, dass ich für mich noch Frauen in den Raum gelassen habe, die mich da bestärken, die mit dabei sind. Dieses da gerade in dem Moment alleine zu sein, hat einfach in dem Moment auch noch meine Angst hochgeholt. Meine Hebamme kam dann aber ein paar Minuten später und ja, dann sind wir eigentlich schon ich bin schon mit Leo in eine ganz intensive Geburtsphase eingestiegen und ich war total in mich gekehrt, war sehr bei mir und hab von außen gar nicht mehr so viel wahrgenommen und mitbekommen. Und in der Zeit, die für mich nicht wirklich relevant war oder die ich nicht gespürt habe, sind so ungefähr knapp 2 Stunden vergangen und in diesen 2 Stunden war ich schon beinahe die ganze Zeit auch in einem sehr starken Pressdrang, ne? Und ja, sein Kopf war wirklich ganz tief unten und wir kamen dann an diesen Punkt, an dem es nicht weiter ging, was ich aber gar nicht wahrgenommen habe und auch meine Hebamme in dem Moment, glaube ich, wenn da nur so unbewusst, ne, so eine Verwunderung, warum jetzt das 4. Kind, wir so lange schon in dieser aktiven Geburtsphase sind und der Kleine eben nicht weiter runterkommt. Sie hat dann nach einer Kontraktion die Herztönchen gemessen, hat dann nochmal abgewartet, nochmal die Herztönchen gemessen. Die waren dann sehr weit unten, ich glaube bei 80, also wirklich, wirklich weit unten und hat dann entschieden, wir fahren in die Klinik. All das lief komplett neben mir ab. Ich habe dann nur die Info bekommen, wir gehen jetzt los in die Klinik, habe das nicht verstanden, warum wir das jetzt tun, was das Problem ist. Und sie hat dann eben nur gesagt, die Herztöne sind es. Und ich war in dem Moment aber auch nicht in der Position zu sagen, ich gehe da jetzt nicht mit oder ich probiere es weiter. Und jetzt springe ich so ein bisschen vor, darauf gehe ich nachher mal ein, also Fragen, die auch offen blieben, woran lag es, dass es so kam, wie es kam? Hätte ich da anders reagieren sollen können? Hat meine Hebamme da möglicherweise zu schnell oder fehlinformiert gesagt, wir gehen jetzt in die Klinik? Wäre Leo oben geboren, wären wir dort geblieben, vielleicht 30 Minuten später. Ne? Sie sagte, es wäre möglich gewesen, vielleicht aber auch nicht. Und dieses Risiko wollte sie nicht eingehen und das hat sie in dem Moment eben für mich abgeschätzt. Und hier ist es so der nächste Punkt. Kann sie das für mich abschätzen oder soll ich das für mich abschätzen? Ne? Und das ist eine ganz, ganz individuelle Frage, was uns auch wieder so den Punkt der Alleingeburt bringt. Manchmal kann man es noch nicht. Ne? Und in dem Moment wäre ich sicherlich geblieben und hätte einfach, wer weiß, in meinem Geburtsprozess, weil ich es nicht wahrgenommen habe, dass irgendetwas auffällig ist. Aber wenn dann mir meine Hebamme eben sagt, hey, so und so ist es, hätte ich mich in diesem Moment, in dieser Situation, in diesem Zustand, in dem ich auch war, vor allen Dingen das, da war eigentlich ein klares Denken gar nicht möglich. Ne? Ich hätte gesagt, what, lass mich einfach weiter gebären. Wäre es mir nicht möglich gewesen zu sagen, wir bleiben hier. Ja, das wurde ich auch schon gefragt, warum hast du da nicht gesagt, du bleibst hier? War mir einfach in diesem Zustand nicht möglich. So, wir sind dann in die Klinik gegangen und da ist eben genau das passiert, was ich jetzt vorhin im Intro auch schon angesprochen habe. Wir wussten eigentlich, hey, das ist genau die gleiche Stelle mit Leni. Wir sind da hingegangen in der Hoffnung oder in der Voraussetzung, es war eigentlich gar keine Hoffnung, dass der Arzt da ist oder die Ärztin und der Kleine dann eben auch mit Hilfe der Sauglocke geboren wird. Es war eigentlich genau die gleiche Stelle, genau der gleiche Punkt wie mit ihr, wirklich direkt vor dem Ausgang sozusagen. Ja, und dann kam er da an und dann ist die ganze Maschinerie, wie ich selbst noch nie so erlebt hatte, obwohl meine Kinder in der Klinik geboren sind, sondern wie ich es bisher immer gelesen habe, wie es einfach ist, wenn es traumatisierend wird, genau in diesem Film habe ich mich dann befunden. Wir fragen erstmal nochmal alles durch du musst dich jetzt hier erstmal noch auf den Rücken legen und musst nochmal mich untersuchen lassen. Ah ja, okay, stimmt, voll eröffnet. Ah ja, Baby da. Okay, wir glauben dir das jetzt einfach mal nicht, dass er nicht rauskommt. Wir hören auch nicht, dass du schon zwei Stunden eben oben warst im Haus und das versucht hast oder in dieser aktiven Geburtszeit bist, sondern nee, wir ziehen jetzt unter Protokoll durch und das musst du jetzt nochmal eine Stunde machen wir noch weiter. Währenddessen führe ich auch meine Hände, ne? Führe ich meine Hände ein, also ich Hebamme und helfen in ganz großen Anführungsstrichen dein Kind zu gebären. Was natürlich nicht geklappt hat. Wieso sollte es klappen dort in einem Raum? Da waren dann irgendwann mal, ich weiß nicht, wie viele Menschen, bestimmt 5 Menschen, die da zugeschaut haben, als wäre es ein Fußballspiel in dem Raum. Und ja, ich war in der Rückenlage, was total bescheuert war. Ich war davor in einem Haus, wo ich mich frei bewegt habe, wo ich verschiedene Positionen gemacht habe. Und er ist dort nicht geboren. Wie sollte er in dieser physiologisch ungünstigsten Lage geboren werden? All das war mir klar. Und mein Nein und die Bitte nach dem Arzt wurde aber nicht gehört. Es war immer, okay, du schaffst es und gleich und bald ist das Baby da. Und dann springt er ja noch mit auf und denkt, ja, okay, gut, probieren wir es nochmal. Und ich bin auch in die Hocke noch gegangen. Ne? Also all das, was ja wirklich, ja, eigentlich ausgangfrei, aber der Kleine kam nicht durch. Und irgendwann mal, auch hier, ich hatte Kontraktionen im Abstand von einer Minute. Also es war wirklich, war einfach nur am Veratmen in meinem Körper. Hab das außen gar nicht so wahrgenommen. Irgendwann mal wurde dann eben der Arzt gerufen und der Arzt entschied dann, ohne dass er mich jemals gesehen hat, eine Bauchgeburt zu machen. Also mir wurden Zugänge gelegt, es hieß, jetzt wird er über den Bauch geboren, das war alles zu schnell, zu lange und wir haben jetzt keine Zeit mehr. Während die Herztönchen gehört worden sind, waren die immer gut. Also die haben sich verbessert. Ich habe unten so eine Sauerstoffmaske bekommen, das tat sehr gut. Das ist einfach dieses tiefe Atmen mit dem Sauerstoff, das hat geholfen. Das heißt, da war immer alles fein, aber dennoch befanden wir uns dann zu dem Zeitpunkt schon ungefähr, ja, wirklich 3,5 Stunden in dieser ganz intensiven, in dieser intensiven Pressphase. Ich habe dann nur dann gesagt, ja, whatever, ne? Das ist diese Hilflosigkeit, in der man sich da befindet, macht die Bauchgeburt. Ich habe da keine Bewertung darauf. Und Hauptsache, der Kleine kommt raus, Hauptsache, der Kleine wird geboren. Und letztendlich ist er nicht über den Bauch geboren worden. Und der Arzt hat das getan, worum wir ihn schon dann fast 2 Stunden vorher gebeten haben und hat ihn mit dem Vakuum, also mit der Saugglocke, auch in einer Kontraktion geboren. So hat er es angelegt und Leo war direkt da. Also diesen ganzen Shit hätte man sich sparen können, hätte man auf uns gehört. Diese ganze Belastung für mich und für ihn, hätte für meinen Partner auch, dürfen wir ja nicht vergessen, ne? Also er trägt da auch was mit. Möglicherweise sogar noch mehr oder anders als ich. Wäre nicht passiert, hätten sie das eben gleich gemacht. Warum haben sie es nicht gleich gemacht? Zum einen, weil das Protokoll so ist. Das Protokoll der öffentlichen Kliniken sieht vor, wenn eine Frau mit Kontraktionen in die Klinik kommt, wird erstmal die Hebamme, ist sie bei der Hebamme und sie versucht es eine Stunde und erst dann wird ein Arzt hinzugezogen. Hinzu kam, es war Samstag, es war einfach kein Arzt in der Klinik, etwas, was ich nicht wusste, davor nicht wusste, ich unter der Geburt nicht wusste, sondern mir danach gesagt worden ist, es war einfach kein Arzt da. Also wir sind an einen Ort gegangen, um eine Fachperson zu treffen, wir sind aus diesem Grund dorthin gegangen, denn oben im Haus hatten wir genau das, was sie unten in der Klinik hatten, nur viel besser, aber ja, wussten wir nicht. Oder ich wusste es nicht. Ich glaube, meine Hebamme war es tatsächlich auch nicht klar, erstaunlicherweise. Und ja, es war kein Arzt da. Das heißt, es wäre gar nicht möglich gewesen, dass sie uns direkt helfen mit der Sauglocke, sondern wir mussten warten, bis die den Arzt gerufen haben. Das haben sie erst nach einer Stunde getan und der dann endlich kam. Das war auch der Grund, warum es keine Bauchgeburt gab, weil der Anästhesist war noch nicht da. Wir standen vor einem Operationsraum in einem Flur. Es war kalt, es war helles Licht. Und ich habe das in dem Moment nicht mitbekommen, ne, aber der Saal war leer und da der Anästhesist noch nicht da war und sie dann nochmal auch die Herztönchen gehört haben, die in dem Moment runtergingen. Mein Partner hat das so beschrieben, ich habe das auch nicht mitbekommen, ne, auch nochmal so jetzt hier in Hinblick auf, was nehmen da die Partner mit, dass sie die Herztönchen gehört haben und die sind runtergegangen und dann hat sich die Stimmung komplett geändert unter diesen Ärzten und Hebammen und Hiwis oder wer da alles auch rumstand. Und sie haben einfach den Ernst der Lage erkannt in dem Moment und ja, dann hat er gesagt, okay, what the fuck, okay, wir probieren es und Leo ist dann eben so geboren. Und das war super, super krass, weil er ist dann geboren und sie haben ihn entgegengenommen, haben ihn mir dann auch auf die Brust gelegt, die Nabelschnur und alles ist dran geblieben. Ich habe da gesagt, ob sie sie bitte dran lassen können und es war sehr schön, das haben sie, eins der wenigen Dinge, haben sie dann direkt gelassen und gemacht und alle im Jubel und in der Freude und der Arzt, Felicitaciones und Congratulations und du denkst nur, what? Ne? Also ich kann das so nachfühlen. Auch von Frauen, die eine traumatische Geburtserfahrung haben, du bist so in einem ganz anderen Film und dann ist dein Kind da und alle switchen so in den Happy Mode und du denkst irgendwie nur so, was? Du hast gerade noch das bei mir gemacht, wegen dir ist gerade noch das passiert, wegen dir wäre fast das passiert, du hast mich verletzt, ne? Also so, und jetzt feiert ihr mit mir. Und wie komme ich da hinterher? Also wie kannst du dieses Außen, was dann plötzlich ein anderes ist, das passt dann einfach gar nicht zu dem Innenleben in dem Moment, was noch so in dieser, entweder in so einem Schock hängt oder in einer Abtrennung hängt oder noch im Schmerz hängt von dieser Erfahrung, die davor passiert ist. Also das fiel mir richtig deutlich auf. Ich am liebsten gesagt hätte, so fuck off, ne? So, das wäre eigentlich so mein Impuls gewesen, was ich ihnen gesagt hätte. Ne? Ja, schön und toll, gut, er ist geboren, aber feier dich jetzt mal nicht so sehr dafür. Das ist sicherlich nicht dein Verdienst, sondern du hast hier die ganze Kacke erstmal so eskalieren lassen, ne? So. Leo ist direkt zu mir gekommen, ab da, ne, wir haben gebondet, das Stillen hat direkt geklappt, der hat viel geweint, jetzt kommen auch so die Punkte, was hat mir denn da auch geholfen in dem Moment, also in dem Moment war ich tatsächlich, hat mir mein Körper sehr geholfen, der war wirklich in so einer Schutzreaktion, ich habe ganz viel einfach nicht an mich rangelassen, was da ablief, bin in meinem Körper geblieben, bin in der Verbindung einfach auch mit meinen Kontraktionen geblieben. So dass vieles abgeklatscht ist im Außen, was da hätte sonst ja einfach in meine Wahrnehmung gehen können und in dem Moment noch mehr Ängste hervorholen. Und danach bin ich eigentlich direkt in so ein ganz starkes Zittern übergegangen. Ich kenne das in leichtem, auch generell nach der Geburt, nach Hormonveränderungen und so weiter, die da stattfindet. Ich bin mir sicher, dass es dieses Mal aber einfach auch wirklich nochmal Stress-Release war und Trauma-Release ist. Das ist das, was unser Körper dann auch macht. Er zittert. Und der Leo, der hat ganz, ganz viel geweint. Also ich hatte noch nie ein Kind, was so viel geweint hat am Anfang. Ich dachte auch wirklich, fuck, ne, ist da jetzt irgendwas von der Geburt hängen geblieben? Was er länger noch mitnimmt? Ist er ein Schreibaby? Weil er, er hat am Anfang wirklich, hat eigentlich so einen halben Tag, bis hin nachts ist er geboren, hat er auch fast nicht geschlafen. Normalerweise sind die Babys sehr wach, gucken, weinen, trinken und schlafen dann viel von der Geburt. Und Leo ist echt erst dann am nächsten Tag, hat er dann in die langen Schläfchen gefunden, weil er so oft aufgewacht ist, direkt die Brust wollte. Also ich hatte auch nach einem Tag war die Milch da, weil er einfach so die Milch aktiviert hat und natürlich in dem Sinne alles richtig gemacht hat, weil das natürlich den Babys hilft, dieses Nuckeln, dieses Trinken, diese Nähe zur Mama, das Weinen, um diese Stressenergie, die da in ihrem Körper ist, in ihrem auch noch unfertigen Nervensystem wieder abzubauen. Na, also in dem Sinne haben wir da genau das machen können, was unser Körper uns auch vorgibt. Und nach einem halben Tag war das für ihn dann mit dem Weinen durch und er ist immer ruhiger und ruhiger geworden. Was mir später auch noch geholfen hat, also so zwei Tage später, war der Austausch mit meiner Hebamme, das alles mal, was mir gefehlt hat, an Informationen zusammenzubringen, also dass die Ärzte gefehlt haben, dass der Ablauf so ist, dass der Anästhesist noch nicht da war, dass das diese Vorgaben sind und. Das hilft mir schon und auch warum es diese Verlegung gab, na, also auch das hat sie mir erzählt und wir sind gemeinsam auch nochmal durchgegangen mit den Gemeinsamkeiten mit Lenis Geburt und Leos Geburt, mit an dieser Stelle, wo es nicht weitergeht. Sie hat dann Modell von der Hüfte mitgebracht und einfach geschaut, was da möglich sein könnte, physiologisch möglich sein könnte, was da dem im Weg steht. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, das zuzuordnen. Und da ist einfach was abgefallen, so kann ich es am besten beschreiben. Am Anfang war ich noch sehr wirklich in diesem Gefühl, fuck, was ist denn da gerade eigentlich abgelaufen? Was, ne? Die wollten eine Bauchgeburt machen, haben mich nicht mehr angeschaut. Leo war ganz lange da eingequetscht. Also solche Gedanken hatte ich im Geburtskanal. Und was hätte passieren können? Hätte er irgendwie was Schlimmes davon tragen können? Hätte mir was passieren können? Also da wurde mir erstmal so das Ausmaß bewusst in der Situation, in der wir waren, ob das jetzt meine Angst hochgespielt hat. Oder ob es wirklich eine reale Gefahr war. In dem Moment war es wie wenn mir so, wie sagt man, die Schuppen von den Augen fallen. Und ja, ich war auch in einem sehr, auch noch in diesem, nein, so diesem Freeze-Zustand. Ich habe mich auch noch sehr gelähmt gefühlt und habe dann geweint. Also habe auch da meine Tränen einfach rausgelassen, über die Enttäuschung, wie es ihm ging. Das war auch sowas. Was er damit machen musste, sein Start in die Welt. Und ich wollte es so anders für ihn haben. Und jetzt ist es so passiert und ich konnte ihn nicht beschützen. Das war so mein Punkt. Ich konnte ihn nicht beschützen. Und das ist auch etwas, was mir geholfen hat, auch danach nochmal in das Gespräch mit Leo zu gehen. Ich weiß nicht, ob du einmal von dem Heilgespräch gehört hast von Brigitte Meisner. Das ist dann genau für solche Fälle, wo man mit seinem Kind nochmal spricht, das auch mehrmals macht und über die traumatische Geburt spricht und sich da Tränen zeigen dürfen, sich einfach was löst. Und das tat mir auch unglaublich gut, ihm das so nochmal mitzugeben und das einfach zu verbalisieren und herauszuholen, wie ich es mir gewünscht hätte und wie es war und was wir jetzt tun, ne, oder eben nicht tun. Des Weiteren half mir einfach das Bonden. Ich habe ihn wirklich dann immer nackig gehabt und auf mir drauf gehabt, so wie es ging. Die haben da so ein ganz furchtbar faltiges Kleidchen angezogen. Wir mussten noch 24 Stunden in der Klinik bleiben wegen Untersuchungen, die einfach da ganz normal regulär machen. Da kann man auch nicht einfach gehen und sich selbst entlassen bei uns in Deutschland. Nee, hier ist das mit dem Kinderschutz aus dieser Perspektive nochmal höher und nochmal steht der Staat noch mal ein Stückchen näher dran. Und ja, dann habe ich ihn eben immer nackig gemacht, gebondet, war ganz viel auf meiner Brust. Und durch das viele Stillen war ja eh immer in an Herznähe und das half eben auch nochmal, in diese Verbindung wieder zu gehen, weil das ist das, was wir auch brauchen, nach so einer schwer traumatischen Erfahrung in die Verbindung zu gehen, weil das ist ja auch das, was Trauma tut, das trennt. Ich habe dir ja vorhin erzählt, ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen, was im Außen abläuft, und ich war so bei mir, ne? Diese Abtrennung auch nochmal von außen zu deiner Gefühlswelt in Form von einem Schutz kann eben aber auch dazu führen, dass du danach dich noch abgetrennt fühlst von dir selbst, von den Menschen im Außen nach der Geburt von deinem Baby. Und da half mir das eben total, dieses Bonden und auch diese ganze Zeit davor. Da spreche ich jetzt auch gleich drüber. Ich möchte dir aber abschließend noch sagen, was ich auch noch mit ihm gemacht habe. Das war dann so, ich weiß nicht. Auch ein paar Tage später, 2 bis 3 Tage später, habe ich es zum ersten Mal gemacht. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Wir haben die Geburt nochmal nachgestellt in der Badewanne. Ich hatte da eine Badewanne in dem Haus und wir haben diesen Geburtsmoment. Na, er ist ja nicht rausgekommen. Und dass sich das bei ihm nicht festsetzt, dieses ich bin gefangen, ich komme nicht raus, ich bin hilflos, habe ich ihn mir in die Wanne gelegt und habe ihn... ja, so auf meine Knie unter einer Hand, habe mit einer Hand seinen Kopf berührt und ihn dann immer so ganz leicht dagegen schwimmen lassen und habe dann die Hand geöffnet und ihn freigegeben und ihm dann eben immer gesagt, du bist frei und du kannst alles und du kommst durch und es ist ganz leicht und es ist ganz mühelos, und habe das einfach so mit ihm symbolisiert und so nochmal nachgestellt, diesen Geburtsmoment und dieses, du kannst aus deiner eigenen Kraft heraus durchkommen, du schaffst das. Und das wäre wirklich auch sehr, sehr heilsam für uns beide. Da habe ich ihn danach auch einfach nackig immer direkt auf meine Brust gelegt. Wir haben gestillt, gekuschelt und geschlafen. Der Gedanke oder die innere Haltung, dass und das Vertrauen, dass mein Baby das bewältigen kann, dass es die Ressourcen hat, eben durch diese Tools, was ich mit ihm gemacht habe, diese gemeinsame Zeit, durch das, was er von sich selbst aus mitbringt, über Weinen, übers Nuckeln. Das war auch etwas, was mir sehr geholfen hat, ne, da ins Vertrauen zu gehen, dass sich da eben nichts manifestiert in ihm. Und dass er das und wir das auch in diesem Bewusstsein, was wir damit reinbringen, heilen können. Weil das können wir. Was mir half davor, was einfach so ein fettes Polster war für die Geburt, war wirklich diese aktive Auseinandersetzung mit meiner Schwangerschaft schon davor. Auch die Geburtszeit, die ich davor hatte. Ne? Das ist ja alles ein Part davon. In der aktiven Auseinandersetzung meine ich ganz explizit die Bindungsförderung. Ich kannte ihn einfach schon. Das half mir, in diesem Entfremdungsgefühl gar nicht so tief abzurutschen oder ihn so sehr loszulassen, weil da unser Band schon da war. Ich kannte ihn schon. Er war mir nicht fremd. Und diese Erfahrung konnte ihn mir vielleicht in dem Moment ein bisschen fremder machen, aber uns nicht komplett entzweien. Du weißt, was ich meine. Das heißt, es konnte gar nicht so aufkommen, dieses Fremdfühlen, was ja viele Mamas auch berichten dann nach einer traumatischen Geburt. Ich kannte mein Kind gar nicht, oder es war so, irgendwie einfach fremd. Das heißt, das hat mir auch erlaubt, in diese Verbindung zu gehen, ihn anzulegen, da mein Herz auch zu öffnen. Also das habe ich auch ganz deutlich gespürt und das ist einfach schon krass. Weil ich mir da nochmal gar nicht ausmalen möchte, wie es gewesen wäre, wäre ich nicht mit ihm schon in der Schwangerschaft in Verbindung gegangen, weil ich habe das gespürt, wie es mit meinen großen Mädels war, als sie geboren waren. Na, so, da hatte ich das so direkt eigentlich von der Geburt weg, dieses Boom. Und bei ihm war da aufgrund dieser Schock von etwas anderem, von der Geburt, noch so in mir saß, auf körperlicher Ebene, gar nicht bewusst. Bewusst war da mein Baby und das liebe ich und da ist er und ich freue mich. Aber eben auf diese Körperebene, die wirkt, war das nicht, dass ich direkt in dieses Hach-Gefühl gesprungen bin, ne? Wie ich es mit meinen Mädels gemacht habe, sondern das hat einfach, das ist so erwacht dann im Wochenbett. Das hat kurz gedauert. Und ich bin mir 100% sicher, dass das viel, viel länger gedauert hätte. Und vielleicht auch möglicherweise sich in der postpartalen Depression hätte manifestieren können, dass das auch so mit die Gründe dafür sind, wenn ich mich eben nicht schon davor so mit ihm verbunden hätte und dieses Polster auch für uns beide wirklich hatte oder wir beide dieses Polster auch hatten. Also dieses bewusst die Schwangerschaft zu erleben, bewusst in Verbindung zu gehen, bewusst mit mir zu sein, meinen Ängsten mich zu stellen. Ich hatte mich auch bewusst für diese recht freie Schwangerschaft entschieden mit ganz wenig Ultraschalluntersuchungen, wo mein Blick dann eben auch sehr stark nach innen ging. Und ja, das war wirklich etwas, was mir hier in dieser Situation oder uns einfach ja davor bewahrt hat, da wirklich auch eine tiefere Belastung davon mitzunehmen, von dieser Geburt. So kann ich sagen, es war eine traumatische Erfahrung, die uns nicht traumatisiert hat. Ich spreche da jetzt einfach mal für Leo. Wir wissen nicht, was sich da vielleicht noch zeigt. Ich glaube es aber nicht. Ich nehme ihn so nicht wahr. Und von mir gesprochen, kann ich das eben so sagen. Die Frage, ne, wie hat sich denn jetzt deine Meinung zur Hausgeburt verändert? Ist das jetzt irgendwie anders oder auch zur Alleingeburt? Nee, long story short, nein, sie hat sich nicht verändert. Ich bin immer noch ein Fan, wenn du das so nennen möchtest, von der Hausgeburt. Ich empfinde immer noch Hausgeburt oder auch Alleingeburt den absolut stimmigen Weg, ein Kind zu gebären und für Babys geboren zu werden. Das ist wunderschön. Ich freue mich, diese Berichte zu sehen, von Mamas und Babys zu hören, die diesen Weg gehen und gegangen sind, und stehe da komplett dahinter. Ich habe kurz nach der Geburt von Leo, von meiner Hebamme, wir hatten da so eine WhatsApp-Gruppe, die hat dann so ein Zitat reingestellt aus einer Facebook-Gruppe mit anderen Hebammen oder einen Text, da ging es darum, wie sich Mamas fühlen, die eine Hausgeburt geplant hatten und die dann verlegt worden sind, ne? Die so zwischen den Stühlen sitzen und was bist du jetzt? Ist das eine Hausgeburt oder ist es eine Klinikgeburt? Und sie sagten, nee, es ist eine Hausgeburt. Ne, du bist... you're a home birther, der Text war in Englisch. Und so würde ich mich auch bezeichnen, weil meine innere Haltung genau diese ist. So. Und das bringt mich so zum Zweiten. Was hat sich aber denn dadurch verändert, durch diese Erfahrung nochmal? Ich war zuvor total überzeugt, dass jede Frau außerklinisch gebären kann. Also mal abgesehen, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen die Lage so ist oder eben eine Bauchgeburt gemacht wird, die Narben so sind von der vorherigen Bauchgeburt oder whatever. Also wenn da wirklich physiologisch sozusagen erkennbar schon etwas anders ist, dass jede Frau sonst aber in einer Hausgeburt gebären kann oder eben auch in einer Alleingeburt gebären kann, dass es die Klinik nicht braucht, dass es den Arzt nicht braucht, all das, dass es letztendlich nur diese mentale Vorbereitung braucht, emotionale Vorbereitung, und dann ist das möglich. Das sehe ich jetzt heute nicht mehr so. Ich glaube eben nicht mehr, dass jede Frau in einer Hausgeburt gebären kann oder sagen wir mal eher außerklinisch gebären kann, sondern dass es eben auch Frauen gibt, wo das nicht funktioniert. Und das mögen nicht viele sein, und daher ist diese Aufklärung, die gerade auch überall stattfindet, wie läuft es in der Klinik ab und wie kann es zu Hause ablaufen, was brauchen wir wirklich, auch dass wir über Gewalt in der Geburtshilfe sprechen, ist super, super wichtig, um diesen Raum zu öffnen, dass Frauen einfach auch die Wahl haben, ich gehe nicht in die Klinik und ich kann außerklinisch gebären, und das ist genauso sicher wie eben eine Klinikgeburt und vielleicht sogar noch sicherer oder eben auch einfach auch heilsamer oder ja, nicht in diesem Risiko eben in so eine belastende Erfahrung zu machen, dadurch, dass eben die Klinik ihren bestimmten Abläufen folgt oder so strukturiert ist, wie sie einfach strukturiert ist, sagen wir es mal so. Das ist einfach die Struktur, die das auslöst oder die da die Ursache ist. Und dennoch darf nicht vergessen werden, dass es eben dennoch Frauen gibt, die das eben nicht können. Und das war für mich tatsächlich auch eine sehr heilsame Erkenntnis, weil damals bei der Geburt von Leni diese Verlegung sehr in meine Liebe gegen Leistungswunde gestochen hat. Dieses, ich hab da jetzt versagt. Ich war nicht entspannt genug, ich war nicht relaxed genug, ich war nicht in Verbindung genug mit ihr, und deswegen mussten wir verlegen. Also ich habe wieder versagt, ich konnte das nicht, ich konnte sie nicht zu Hause gebären. Und so mit Scham behaftet, wieso wurde ich da verlegt und ne. Und in diesem Verständnis, dass es aber für nicht für jede Frau auch dieser Weg ist, hat mir diese ganze Leistungskappe gezogen, ne? So, sondern hey, ich muss da gar nicht irgendwas leisten oder das machen, sondern darum, wo es ja letztendlich geht, ist, dass wir in bester Absicht oder dass ich kann jetzt eigentlich nur von mir sprechen, in bester Absicht und in ganz bewussten Entscheidungen und Überlegungen mein Kind geboren habe und das geplant habe und ihn so auch geboren habe. Und that's it. So, und ob das jetzt dann in der Klinik war oder ob das dann jetzt zu Hause war, das ist eigentlich so zweitrangig. Und dadurch half mir das, ne, dass ich für mich eigentlich so erkannt habe, okay, ich mag zwar eine Hausgeburt oder ein Homebirther sein, von meiner Haltung, von meinen Werten, von meinen Wünschen, aber von etwas anderem geht es eben nicht, ne? Kann ich nicht, klingt wieder so, als könnte ich es nicht. Also wenn ich da nur genug mache und tue, dann kann ich's. Aber wäre es halt nicht für mich drin, um es mal vielleicht eher so zu formulieren. Und das sind so die Fragen, von denen ich noch eingangs gesprochen habe, die offen bleiben. Na, woran lag es jetzt? Also ist es wirklich so, hey Kerstin, du kannst nicht, weil du eine Engstellung in deinem Becken hast und dann die Kids mit den größeren Köpfchen, das waren einfach Leo und Leni im Vergleich zu meinen anderen Mädels, zu meinen beiden ersten Mädels, dass die dann nicht mehr durchkommen. War es das? Oder ist es vielleicht ein Trauma, transgenerationales Trauma oder Trauma durch Laras stille Geburt, dass da eine Blockade ist und sich das vielleicht auch körperlich manifestiert und deswegen die Kids nicht mehr durchkommen, weil eigentlich kann ja jede Frau physiologisch natürlich gebären, ne? Ja, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Genauso war es mit der Hebamme. Hat sie sich ihre Ängste da rein projiziert? War es die falsche Entscheidung? War es zu früh, dass wir in die Klinik gegangen sind? Hätten wir nicht einfach abwarten können? Hätte ich ihn dort gebären können in diesem Haus und wäre es gut gegangen? Oder war es genau die richtige Entscheidung und er wäre dort eben nie zur Welt gekommen und es wäre schief gegangen? Also das sind Fragen, die offen sind und was bei mir so der Punkt war, ich habe diesen Plan B komplett ignoriert. Ich habe immer, ja, ich habe das auch mal gelesen und ich finde es mittlerweile, oder ne, gehört von einem Profil hier auf Instagram, ich finde es einfach ein scheiß Tipp. Entschuldigung, ich fluch heute viel in dieser Folge, ich muss das auch dieses Mal mit Harsh Language oder wie heißt es denn, auf jeden Fall mit FSK, glaube ich, versehen. Ja, sie sagte, dass Sie macht gar keinen Plan B. Für sie ist es out of imagination, dass sie irgendwie in die Klinik geht. Das gibt's einfach nicht. Das ist nicht in ihrer Wahrnehmung, nicht in ihrer Realität. Und so wird sich das eben auch nicht manifestieren. So wird es nicht kommen. Und für mich war das eben auch so. Viertes Kind, vaginale Geburt, traumhaftes Haus, traumhaftes Setting. Ich hier mit Bindungsförderungen, engstem Vertrauen. Es lief alles so, hat immer alles so gemacht, ne? Der Kleine. Und dann ist es eben doch anders gekommen und ich habe diesen Plan B völlig ignoriert. Ich wusste halt, die Klinik ist da, ist eine neue Klinik, meinem Partner ist das auch wichtig, aber für mich, ich brauche das ja nicht. Ne? Was interessiert mich diese Klinik? Und das würde ich einfach auch jeder Frau immer raten oder einfach, ja, mache ich auch in meiner Arbeit eigentlich immer. Das war mein Blindspot oder meine eigene, ja, so ein bisschen auch vielleicht eigene Überheblichkeit, ich weiß es nicht. Zu sagen, ich mache das nicht, aber mach dir wirklich diesen Plan B. Was ist, wenn es diesen Plan B gibt? Und dann kannst du dir eben auch diese ganzen Fragen für dich, die sind dann gar nicht mal so wichtig, ne? Richtig und falsch, sondern du gehst vielmehr in diese Annahme, wie es jetzt gerade einfach auch ist. Ja, das heißt, ich weiß es nicht, warum es so ist, wie es ist, ob es bei mir diese Engstellung gibt. Dieses auch dann Missverhältnis zum kindlichen Kopf, zum Becken, was sehr selten vorkommt, das in der Regel durch Bewegung auch behoben werden kann. Ob das Trauma noch mit reinspielt, ob das Dasein der Hebammen etwas war, na, die natürlich da schon auch, ist ja auch so ein Kritikpunkt, da ihre, wie sehr bin ich ins Gesetz gebunden, meine Ängste, auch wieder dieses von außen, na, sie gebärt in dem Moment ja nicht, sondern sie erkennt was von außen, schätzt es ein und auf Basis dessen wird entschieden. Genau, wie sehr das eben noch vielleicht eine Fehleinschätzung war. Für mich persönlich, wie ich es vorhin schon sagte, ich möchte mich nicht wiederholen, ich sage es noch in einem Satz, war wirklich so diese Erkenntnis, Geburt muss nicht zu irgendeiner Leistung, was ich erreichen kann, werden. Ich habe mich da jetzt nicht genug vorbereitet oder ich habe da doch noch ein Trauma sitzen und ich habe da versagt und ich kann das nicht. Das hat sich für mich total gelöst, indem, ja, es ist einfach so, wie es ist. Ja, darf da eben auch ja, so in dieses Vertrauen gehen. So, abschließend zur heutigen Geburtsfolge. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, ne, also Hausgeburt, Alleingeburt, das soll jetzt überhaupt keine Podcast-Folge sein, in der ich dir davon abrate, sondern es soll einfach, ist meine Geburtserfahrung, die ich teile. Wie gesagt, ich stehe völlig hinter Hausgeburten und Alleingeburten. Es ist eben nur nicht für jede Frau etwas, auch wenn das sehr, sehr selten ist. Ich wollte dir auch nochmal an die Hand geben, was du eben tun kannst, wenn du selbst eine traumatische Geburtserfahrung hattest, was da helfen kann, wie da auch so die Empfindungen sind, ne? Und zum Abschluss möchte ich eigentlich nur noch sagen, was auch ein ganz, ganz wertvoller Gedanke ist. Die Geburt, ja, sie ist wichtig, sie ist ein zentraler Moment und es ist schon was Krasses, weil wir da so das Baby von diesem einen Kosmos in den anderen geht, ne? Und da herauskommt, aber es ist nicht alles. Ja, sie ist prägend, aber auch die 10 Monate Schwangerschaft sind prägend. Also es lohnt sich so unglaublich, sich schon in der Schwangerschaft mit seinem Kind, mit sich selbst zu befassen. Denn auch da lernt es, auch da wird es physiologisch geshaped und geprägt. Da bildet sich sein Nervensystem, da finden die ersten Verknüpfungen statt, ne? Und wie ich es auch sagte in der heutigen Folge, da kannst du einfach auch schon ein großes Polster legen, eine große Prävention schaffen für das, wenn die Geburt eben nicht so läuft, wie erwartet. Auch nach der Geburt geht die Prägung weiter, ne? Also auch, wie bewusst bin ich mit meinem Kind danach? Halte ich das Wochenbett ein? Wie ist es mit der Golden Hour? Stille ich? Trage ich mein Kind? Oder ja, wie können wir bonden? Wie ungestört sind wir da? Später, wie begleite ich die Autonomiephase? Haue ich mein inneres Kind auf das Verhalten meines Kindes? Also wir prägen ständig unsere Kinder und es ist ganz wichtig, dass nicht nur die Geburt eben ein prägendes Erlebnis ist, sondern eben auch diese Zeit danach. Das heißt, damit ist auch nicht alles verloren, wenn du einfach einen schweren Start hattest oder wenn deine Geburt eben nicht so lief, wie du dachtest, dass sie lief. Denn ähnlich wie bei der Bindung ist es nicht so ein One-Time-Event, sondern es ist eben ongoing. Letztendlich geht es bei allem darum, wie bewusst du dir dessen bist. Wie bewusst gehst du durch die Schwangerschaft? Wie bewusst triffst du deine Entscheidungen für die Geburt? Welchen Geburtsmodus du machst, wie bewusst gehst du damit um, wenn deine Geburt, eure Geburt vorüber ist, wie bewusst, wie präsent bist du auch im Wochenbett mit deinem Kind und in dieser Zeit danach. Darum geht es. Alles andere, das ist ein äußerer Ausdruck davon, ne? Und diese innere Haltung, das ist eigentlich das, was eigentlich zählt und gar nicht, ob du jetzt eine Hausgeburt hattest oder ob du eine Klinikgeburt hattest oder ob da eine Intervention war oder ob da keine Intervention war. Mit diesen Worten möchte ich schließen und möchte hier schon mal die nächste Reihe anteasern hier auf dem Podcast, denn das passt ganz gut zu meinem heutigen Geburtsbericht. Wir werden uns mit der Folgegeburt beschäftigen und die in ganz verschiedenen Facetten beleuchten. Ich freue mich schon auf diese interessante Reihe und hoffe, du schaltest auch wieder ein. Bis dahin alles Liebe. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.